Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Medizin der Wärme. Mein Name ist Cosmo Bulasikis und ich bin Arzt in Weiterbildung für Allgemein- und Anthroposophische Medizin. Die erste Podcast-Staffel beinhaltet Interviews mit inspirierenden Persönlichkeiten der anthroposophischen Medizin und erscheint jeden zweiten Dienstag. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zum Podcast. Heute spreche ich mit Norman Kingeta. Norman ist Arrhythmietherapeut an der Klinik Alesheim und am Ita-Wegmann-Ambulatorium in Basel. Er ist Dozent an verschiedenen Arrhythmietherapie- und Ärzteausbildungen und freier wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Lanus Hochschule bei Bonn. Herzlich willkommen, lieber Norman. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr über die Frage und schön, dass wir hier sind.
Zuallererst interessiert mich, was begeistert dich aktuell in deinem Leben?
Ganz aktuell begeistert mich, dass wir jetzt doch tatsächlich nach sehr, sehr vielen Jahren durch sind mit einem Projekt, mit einem Buchprojekt, mit einer Veröffentlichung zu den Heilorhythmieangaben von Steiner aus den Fällen in Stuttgart und Arlesheim, also zwischen 1921 und 1924. Und es war richtig viel Arbeit und aber auch eine sehr, sehr spannende und schöne Arbeit. Und das so neben allem anderen zu machen, war anspruchsvoll. Und da sind wir jetzt aber so durch und es wird hoffentlich noch dieses Jahr rauskommen, das Buch. Und da bin ich schon sehr so, einfach auch sehr gespannt.
Und bei dem Projekt, was war so das Schwierigste?
Das Schwierigste bei diesem Projekt? Na, das hatte verschiedene Phasen. Also am Anfang war die Idee einfach, dass die Fälle klar sein müssen. Und dann hatte aber ich und der Kollege, mit dem ich das zusammen gemacht habe, Robs Raping, der auch Heilrhythmist ist, wir hatten keine Erfahrung mit Bücherschreiben. Das ist wirklich was ganz anderes als alles andere im Leben. Und da irgendwie so in dieses strukturierte Arbeiten zu kommen, das war anspruchsvoll. Aber das war auch richtig eine tolle Sache. Und gut war, dass wir ein Team waren. Ich hatte das vor vielen Jahren alleine angefangen und habe dann aber echt auch gemerkt, das ist richtig gut, wenn man das zu zweit macht. Und ja.
Und woher kam der Impuls?
Ja, das ist eine tolle Frage. Also tatsächlich bin ich, abgesehen von meiner Tätigkeit in der Klinik in Arlesheim als Heilorhythmist, bin ich viel als Dozent in Heilorhythmie-Ausbildung unterwegs. Und das ist halt so, als Ausbilder musst du das ja alles wirklich gut verstehen. Und ich hatte selber als Student auch schon immer mal wieder so die Frage, dass wenn rein oder Heilorhythmie-Angaben überliefert werden, was genau steckt eigentlich so dahinter? Wie war denn das ganz genau? Oder wenn jetzt zu irgendeinem Krankheitsbild eine Lautreihe verordnet wurde oder vorgeschlagen wurde, was war denn das für ein Patient? Was war das für ein Mensch? Und ich hatte schon den Eindruck, dass das unsere Arbeit heute sehr, sehr bereichern kann. Und es gibt nicht viele Publikationen, es gab eine sehr, sehr verdienstvolle Publikation, weil wenn Frau Dr. Kirchner-Bockholt das nicht gemacht hätte, dann hätte es niemand gemacht. Und die hat halt das viele Jahre später publiziert. Sie war ja Ärztin zu der Zeit und aber auch hat sich sehr für die Heilarrhythmie eingesetzt, hat selber auch Arrhythmie studiert und hat sich da, das war so richtig ihr Herzensanliegen. Und so hat sie das nachher alles dokumentiert und ihr Buch ist das Standardwerk heutzutage. Aber jetzt so mit wissenschaftlichen Ansprüchen braucht es ein bisschen mehr. Und wir haben jetzt halt nicht nur Ihre Unterlagen, sondern alle anderen, die wir noch gefunden haben, zusammengetragen.
Das heißt, ihr habt jetzt das neue Standardwerk herausgebracht?
Also auf jeden Fall ein Beitrag zu einem neuen Standardwerk, weil jetzt alle Geschichten doch wirklich mal publiziert sind und man sich nochmal anders darauf berufen kann. Also weil es gibt einfach viele Dokumente, weil viele verschiedene Menschen haben sich Notizen gemacht. Und das ist toll. Also ist auch was ganz Ähnliches, was in der Arrhythmie, in der Kunstarrhythmie auch gemacht wird im Moment. Und das finde ich ganz, ganz schön. Es macht frei tatsächlich, weil dann, wenn du wirklich so den ganzen, das Bild, das ganze Bild von diesem Menschen, von diesem Patient hast und dann langsam versuchst zu verstehen, ja, was war denn das eigentliche Anliegen dahinter? Dann kann man selber, wird man eher handlungsfähig, wenn man so ein Motiv versteht.
Ja. Schön, spannend. Vielleicht kannst du uns einen kleinen Einblick geben in deine Biografie.
Ja, ich bin im Süden von Deutschland geboren, in der Nähe von Stuttgart und tatsächlich in einem ganz, ganz kleinen Dorf als Hausgeburt. Gleiches Bett wie meine Schwester. So, also ganz schön irgendwie auch, das gefällt mir immer so selber als Geschichte ganz gut. Und habe da in diesem kleinen Dorf auch die ersten Jahre gelebt und bin auch dort erstmal zur Schule gegangen und dann den zweiten Teil meiner Schulzeit, also ab Oberstufe, war ich dann auf der Waldorfschule, was für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung war. Bin sehr, sehr gerne zur Schule gegangen und hatte aber als Berufsziel nie was anderes, also mir wäre gar nichts anderes in den Sinn gekommen. Das stimmt nicht ganz, aber Arzt sein, das war natürlich ganz klar. Das ist, ich habe es einfach nicht in Frage gestellt. Also Sänger wäre ich auch noch gerne geworden. Aber so mein, wenn mich jemand gefragt hätte, was ich machen will, dann war das klar, ich studiere mal Medizin. Und ich habe ich habe tatsächlich als Schüler sehr gerne Arrhythmie gemacht. Und das war, da haben sich meine, später die Schüler, als ich an der Schule unterrichtet habe, sich da immer amüsiert. Aber das war bei uns anders. Wir haben da auch Quatsch gemacht, klar, aber wie in jedem anderen Unterricht auch. Ich habe das sehr, sehr geschätzt. War dann so, dass wir sogar in der Abiturszeit haben wir den Stundenplan bekommen und da stand keine Arrhythmie drauf. Dann sind wir erstmal hier zu den Lehrern und haben gesagt, wie, also wenn ihr denkt, dass wir hier nur fürs Abi lernen, dann habt ihr euch getäuscht. Wir wollen eine Arrhythmiestunde. Und das war richtig gut. Also wir haben irgendwie, ja. Naja, und dann habe ich Zivildienst in Herdecke gemacht, was auch ein interessanter Schritt war, weil ich das überhaupt nicht kannte. Ich hatte nur gehört, dass es dieses Krankenhaus gibt und das hat mich interessiert, weil es groß war, glaube ich, und ich immer gerne woanders hingegangen bin. Das hat mir immer gut gefallen, reisen und weggehen. Und dann bin ich nach Herdecke, habe da meinen Zivildienst gemacht, habe in der Zeit für mich schon angefangen, so richtig, also alles, was wir an Patienten hatten, hatte ich immer die ganzen Krankheiten dann studiert, mich eigentlich vorbereitet. Und dann gab es aber irgendwann einen Wendepunkt. Irgendwann war es plötzlich so, dass ich gedacht habe, nee, warte mal. Und ein Auslöser war, dass Mitschülerinnen von mir Arrhythmie studiert haben. Und da habe ich gedacht, boah, das trauen die sich, das ist ja so wahnsinnig schwer. Das ist ja sowas, das würde ich mich nie trauen. Das ist so, also wie kann man sich denn erlauben, was meinen, dass man Arrhythmie studieren könnte? Und da die sich das getraut haben, habe ich gedacht, na Mensch, vielleicht könnte ich das ja auch. Und heute so rückblickend finde ich schon auch lustig, dass ich dachte, dass das so unerreichbar schwer ist im Verhältnis zur Medizin. Ich da einen großen Respekt nach wie vor davor habe, auch vor dem Medizinstudium. Aber dann kam dieser Wendepunkt, dass ich plötzlich gedacht habe, nee, ich muss zuerst Arrhythmie machen und habe dann mich tatsächlich entschlossen, Arrhythmie zu studieren, wollte wieder gerne weit weg von zu Hause und wäre gerne nach Hamburg gegangen, da hat aber keine Arrhythmie-Ausbildung stattgefunden in diesem Jahr und warten war schon damals nicht so meine Stärke. Da habe ich gedacht, na gut, gehe ich nach Holland, auch schön weit, auch am Meer. Aber das hat keine entsprechende Resonanz erzeugt, als ich mich da beworben hatte. Also bei mir irgendwie, es war nicht mein Ort. Dann bin ich zurück nach Stuttgart. Das war tatsächlich mein Ort. Else Klink war auch tatsächlich wirklich meine Lehrerin. Die war damals schon über 80. Und das war nicht einfach, 4 Jahre Arrhythmie zu studieren in Stuttgart. Aber trotzdem rückblickend ein ganz, ganz großes Glück für mich. Und dann war wieder so ein interessanter Wendepunkt, weil ich gedacht habe, naja, Heilarrhythmie mache ich mal, wenn ich alt bin. Und ich mache auf jeden Fall, es hat mich eigentlich nur Kunst interessiert. Und das war auch tatsächlich schon so eingefädelt. Und dann gab es wieder so einen Wendepunkt, wo ich plötzlich gedacht habe, nee. Und dann hat eine Freundin von mir, die gerade in der Heilarrhythmie-Ausbildung in Stuttgart war, Die kam aus Kalifornien nach Stuttgart und die sagte dann, also Heilarrhythmie, das ist das Allergrößte. Das musst du dir wenigstens mal angeguckt haben. Und die so, naja. Und als ich dann zu den Abschlusstreffen der vierten Jahre gegangen bin, da war ich schon ein Jahr fertig, war zwischenzeitlich in Kanada in einem Kunstprojekt, wo wir rumgezogen sind und aufgeführt haben und kam dann zurück nach Stuttgart und bin dann nach Dornach gegangen, um die Nachfolger anzuschauen in ihren Aufführungen hier am Goetheanum und hatte bei der Gelegenheit, da habe ich gedacht, naja gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ein Gespräch mit den Leitenden machen. Und war dann mit Frau Junghans und Dr. Wolf Hoffmann, die damals die Heilarrhythmie-Ausbildung hier geleitet haben, hatte ich ein Gespräch, ganz erhaben. Und dann wusste ich, fange sofort hier an, sofort. Dann hatte ich irgendwie 2 Monate irgendwie mein Leben, um zu organisieren. Und bin dann nach Dornach gezogen, habe hier die Ausbildung gemacht. Und das war dann so richtig gut für mich. Das fand ich sehr, sehr schön. Der dritte ungewöhnliche Wendepunkt war dann, dass ich gedacht habe, ja, also mit Heilarrhythmie werde ich nur in der Klinik arbeiten. Alles andere interessiert mich nicht. Und habe mein Praktikum, mein großes Anerkennungspraktikum, 6 Monate in Herdecke gemacht. Im Krankenhaus bin wieder dorthin, an den Ort, der mir irgendwie sehr nah am Herzen ist. Und ich bin dann auch noch ein paar Monate länger geblieben, weil ich dann eine Kollegin noch vertreten hatte und ja, das war so ganz meins. Ja, Klinikalltag, total. Das war so richtig, dachte ich, das ist, da fühle ich mich gut. Dann aus persönlichen Gründen gab es die interessante Geschichte, dass ich eben durch meinen Partner damals, hatten wir beide plötzlich ein Arbeitsangebot in der Schweiz. Das heißt, ich hatte eigentlich noch keins, aber die Schule in Basel hat einen Heilarrhythmisten gesucht und ich dachte, naja, eine Schule will ich ja nicht, aber das kann man ja auch mal machen für ein Jahr, so eine interessante Erfahrung. Und so bin ich dann nach Basel an die Schule gekommen, ich habe auch nicht gedacht, dass die mich nehmen und das war wiederum erstmal gar nicht einfach für mich, dort zu sein und nahe mein großes Glück und ich bin da tatsächlich nicht ein Jahr geblieben, sondern 10 Jahre als Heilarrhythmist und habe dann da aber auch noch Eurythmie unterrichtet und Religion unterrichtet, habe nebenher noch eine Praxis gehabt, aber also sehr, sehr viel verschiedene Sachen gemacht und das war eigentlich mein großes Glück und ist auch so, dass ich da heute noch durch und durch dankbar bin. Ich habe so tolle Menschen kennengelernt, die vor allem Schülerinnen und Schüler, aber auch Kollegen natürlich und die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, das ist was, würde ich auch jedem Kollegen immer empfehlen, einmal dahin zu gehen und sich mit dem auseinanderzusetzen. Das ist einfach herrlich. Und die beste Art der Selbsterziehung, weil einen schöneren Spiegel gibt es ja nicht wie Kinder. Ne? Also unglaublich. Ja, genau. Nach 10 Jahren war es dann aber so, dass sich wieder irgendwie so ein Wendepunkt angenähert hat. Und dann kam die Frage von den Kollegen in der Klinik hier in Arlesheim. Und da war ich zuerst so ein bisschen zurückhaltend, aber habe schon gedacht, eigentlich auch schön, jetzt nochmal so einen neuen Schritt zu machen oder wieder in den Klinikalltag zu gehen. Und bin da jetzt seit 18 Jahren und ja, wieder großes Glück. Da hat sich bis jetzt noch nichts weiter angebahnt als Wechsel, weil tatsächlich jetzt mein Arbeiten dort vielfach unterbrochen ist. Arbeite in Arlesheim und in Basel. Wir haben ja noch ein Ambulatorium, also ein Therapeutikum, 10 Ärzte in der Nähe vom Bahnhof in Basel, wo ich 2 Tage die Woche Heilarrhythmie mache mit ambulanten PatientInnen. Und so bin ich 3 Tage in Arlesheim, 2 Tage in Basel und bei verschiedensten Gelegenheiten als Dozent unterwegs in den Heilarrhythmie-Ausbildungen. Vor allem in Deutschland, USA, habe dann auf eine Frage hin eine Heilarrhythmie-Ausbildung in São Paulo in Brasilien geleitet für EurythmistInnen und Ärztinnen in Südamerika. Und das waren dann 20 Menschen, die wir über 3,5 Jahre ausgebildet haben. Ich war da immer zweimal im Jahr einen ganzen Monat. Das war schon eine sehr starke Erfahrung. Das hatte sich eben angeboten, dadurch, dass ich Spanisch spreche und Portugiesisch gelernt habe, zwangsläufig dann durch diese Zeit. Aber die Hälfte der Studierenden sprach eben Spanisch und die andere Hälfte Portugiesisch. Und so war das eigentlich für alle gut. Ja, genau. Genau. Und was ich sonst noch mache hier in Arlesheim, ist in der Ärzteausbildung Arlesheim, die Eurythmie und Heilerythmie. Und jetzt in dem neuen Projekt Foundation Studies dasselbe. Es ist online basiert. Da versuchen wir das auch, Bewegung online vermittelbar zu machen. So. Genau. So.
Ja, schön. Vielen Dank für den Einblick. Mich würde jetzt interessieren, du hast ja von einigen Wendepunkten gesprochen. Einer der ersten Wendepunkte, die du genannt hattest, war eben die Entscheidung zwischen Medizin und der Arrhythmieausbildung des Studiums. Kannst du vielleicht ein bisschen genauer beschreiben, wie sich das präsentiert hat? Also war das eine Stimme oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder war das einfach ein Gefühl?
Interessante Frage. Ich glaube, das war am ehesten ein Gefühl, weil das ja auch so eine Mutfrage für mich war. Okay. Einerseits etwas loszulassen, was mir irgendwie immer klar war, was mir auch sehr nah war. Und ich das einerseits loszulassen und andererseits auf was zuzugehen, was ja nicht über so eine gesellschaftliche Anerkennung verfügt. Also du gehst ja in was rein und musst es immer und jederzeit jedem erklären. Und du weißt auch von vornherein, dass du damit nie wirklich reich wirst. Natürlich nicht mal da, also oder überhaupt mal irgendwie ist der Lebensunterhalt, das ist schon eine Frage. Das ist ja bei vielen Kolleginnen und Kollegen nicht so einfach. Also wir haben es ja hier sehr, sehr gut. Aber das war damals nicht klar, ob ich davon überhaupt und wie, in welcher Form leben kann. Und dann so zu sagen, das ist mir egal, ich mache, was ich machen wirklich muss, irgendwie innerlich fühle. Ich glaube, so lässt sich es am ehesten beschreiben, so als Mut-Ding, wo ich irgendwann tief Luft geholt habe. Ich dachte, ja, ich probiere es. Ja.
Und du hast dann nochmal von einem schwierigen Ankommen in der Schule gesprochen, als du dann da angefangen hast. Was war da die Schwierigkeit? Das Arbeiten mit Kindern oder?
Na, also das mit den Kindern war sofort klasse. Also ich hatte keine Ahnung von Pädagogik. Und Kinder war irgendwie sofort toll. Und meine Kollegen eigentlich auch. Und doch war das ein großer Schritt vom Ruhrgebiet. Mhm. Ja, da ist ja irgendwie so ein Dialog, ist ja, hör mal, kannst du mal? Und in die Schweiz zu kommen, die ich natürlich schon kannte von meiner Zeit in der Heilrhythmieausbildung, aber nicht so genau. Und dann war in der Schule in Basel, die ja 1926, glaube ich, gegründet wurde, wenn ich es noch richtig weiß, also auf jeden Fall sehr, sehr alt und traditionell war, war das auch die Zeit kurz vor dem Generationenwechsel. Und ich kam so aus einer ganz anderen Welt da plötzlich an und wusste gar nicht so richtig, wie das alles so funktioniert. Ich wusste, wie ein Krankenhaus und wie Ärzte funktionieren, aber ich wusste nicht so richtig, wie eigentlich Lehrer funktionieren. So, außer jeder von uns, der mal in der Schule war. Ne? So. Aber das war schon eine Umstellung des Seins. Ich musste da irgendwie erstmal so meinen Platz finden. Hatte eine großartige Mentorin, die da sehr, sehr streng mit mir umgegangen ist, was ich am Anfang auch nicht so toll fand. Aber ich ihr im Nachhinein doch extrem dankbar bin. Jeden Morgen, 7:15, gemeinsames Üben. Ein Jahr lang. Ja, ist ganz, ganz interessant. Ja.
Wie siehst du denn die Rolle des Heileurythmisten jetzt in dem ganzen System der Medizin? Wo genau siehst du deine Aufgabe?
Ja, genau. Ne? Also das lässt sich nämlich glaube ich, ganz gut umschreiben, aber nicht so ganz auf den Punkt bringen wahrscheinlich. Also was wir versuchen ist, was ich versuche ist einerseits tatsächlich Behandlungswege zu begleiten und zu unterstützen. Also ich komme jetzt gerade aus einem Onkologieseminar und wo es ganz klar ist, dass wir natürlich Wärmeprozesse auch unterstützen, aber wir unterstützen auch Bewusstseinsprozesse. Ich nenne das dann Licht, ja, so. Und Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten zu hören, aber und dann auch wirklich versuchen zu unterstützen, dass sie da ihren Weg finden. Also wir hatten es jetzt gerade davon, dass wir natürlich wissen, was wir zu tun haben, aber andererseits müssen wir den Patienten fragen, was brauchst denn du? Was ist dir denn jetzt eigentlich gerade wichtig? Und wenn die sagen, also das, was mich am meisten im Moment stört, ist, dass meine Verdauung nicht klappt, dann ist das der Job. So, also das ist so vielschichtig, wo ich glaube, da können wir gut begleiten. Und ein anderes Thema, was mich beschäftigt, ist Spiritual Care, weil ich glaube, dass das ein ganz zentraler Anteil unserer Arbeit ausmacht. Und damit meine ich jetzt, dass wir den Patienten und Patientinnen Übungen vermitteln, wo sie selbstwirksam was an ihrem Befinden ändern können, aber dass sie auch was über sich und die Welt lernen können, wenn sie das wollen, dass man Angebote macht. Guck mal, da gibt's was an dir, das gibt's draußen in der Welt auch. Ja, und mein Lieblingsbeispiel, irgendwie so 5 Sterne oder 5-Zahligkeit, die man unserer Gestalt ansieht und die alle Rosengewächse anbieten. Und dann denke ich so, Mensch, das ist ja schon irgendwie toll. Es gibt Verbindungen und da, glaube ich, können wir verschiedene Dinge anbieten, sodass die Patienten und Patientinnen selber was finden, wo sie anknüpfen können, wo es eine Resonanz gibt, wo sie selber Interesse finden, bewegt werden innerlich. Ich glaube, das ist so ein mir sehr wichtiger Teil. Wir sind halt von allen Therapien, ja, so die einzige, die tatsächlich so ganz aus der Anthroposophie kommt, und das macht es speziell, ich habe das vorher schon gesagt, man muss ewig erklären, was ich eigentlich mache. Wer bist du denn? Heilorhythmist oder Eurythmist? Was heißt das denn jetzt? Also Tänzer? Oder wenn Patienten kommen und sagen, ja, bin ich ja gespannt, ich kann gar nicht tanzen. Und darum geht es auch wirklich nicht. Bewegen tut nämlich jeder Mensch und kann jeder Mensch. Und also das ist so, dadurch repräsentieren wir in einem ganz besonderen Maße nochmal so anthroposophische Medizin und Anthroposophie, weil es das sonst tatsächlich nirgends gibt, wenn du nicht auf Struktur, sondern auf Prozess guckst. Es ist ungewöhnlich und braucht dann immer so viele Worte, aber das ist ja auch schön. Das ist eine Zeitfrage, eine Prozessfrage.
Jetzt würde mich interessieren, hast du vielleicht so einen Prozess, also so ein Fallbeispiel, was du uns mitgeben könntest? Also jemand, der mit einem Anliegen gekommen ist und wo du dem mit heilorhythmischen Aufgaben oder Übungen zur Heilung verholfen hast?
Das ist jetzt eine spannende Frage, weil das, was ich meisten erzählen will, da habe ich auch die größte Scheu. Aber das macht nichts. Ich probiere es trotzdem. Ich mache noch mal einen kleinen Umweg. Ja? Ich würde mal sagen, dass ich am meisten gelernt habe von Patientinnen und Patienten mit einer Traumafolgestörung. Da ist es tatsächlich so, das, was ich vorher auch mal kurz angedeutet habe, dass wir immer so genau wissen, was zu tun ist, das ist da gar nicht so richtig wichtig. Und da ist wirklich das Allerwichtigste, was brauchst du und was kannst du jetzt? Und was kann ich dafür tun? Und diese Haltung, die meine ich, die braucht im Prinzip jeder Patient und jedes Kind und jeder alte Mensch und auf allen Lebensstufen, in allen Krankheits- oder Prophylaxe-Situationen ist das eigentlich die richtige Haltung von Mensch zu Mensch. Und das hat aber natürlich Abstufungen. Manchmal muss man dem Kind schon sagen, weißt du, das sind jetzt die Regeln und die üben wir jetzt einfach mal. Aber die Haltung zu, du bist Mensch, ich bin Mensch und wir versuchen hier zusammen klarzukommen, die ist ganz wesentlich. Und bei den Menschen geht es gar nicht anders. Also wessen Grenzen grob verletzt wurden und oder vielleicht über längere Zeit oder einmalig die Grenzen, die Integrität schwerst verletzt wurde, da braucht es ganz, ganz hohe Sensibilität von Nähe und Distanz. Und da könnte ich schon so schildern, ich bin sehr interessiert an dem heilorhythmischen Arbeiten, was sich orientiert an Prozessen und Dynamiken, also sehr viel weniger ausgehend vom Seelischen, sondern dass das Seelische immer ein Resultat ist, also dass ich nicht zuerst mit dem Bild anfange, wie, welche Welt ich mir schön vorstelle und dann, ja, weil das kommt so aus der Vorstellung und ich weiß, das geht auch anders und viele Kolleginnen und Kollegen machen es anders. Aber mein Weg ist jetzt der, dass ich anfange mit der Bewegung und das Gefühl entstehen darf beim Patient. Also dass nicht ich ein Bild vorgebe, was bindet, sondern dass er es eigentlich findet. Das ist so mein besonderer Weg. Und ich bin grundsätzlich auch eher zurückhaltend mit Bildern. Und jetzt habe ich auch vorher schon mal gesagt, diese Frage mit dem Namentanzen habe ich noch gar nicht gesagt, aber Tanzen und solche Sachen, das ist alles was mir gar nicht so richtig wichtig ist. Aber Patientinnen ist es oft wichtig. Und Worte zu bewegen, das würde ich von mir aus gar nicht anregen. So, dass ich jetzt sage, jetzt machen wir mal das Wort Licht oder jetzt tanzen wir mal deinen Namen, das würde ich von mir aus nie machen. Aber wenn die Frage kommt, dann gehe ich da selbstverständlich drauf ein. Und so habe ich jetzt doch tatsächlich mehrere Patienten und da, jetzt kommt das mit der Scheu, weil das doch besondere Situationen waren oder sind, die sagen, was mir helfen würde, wäre ein Ritual, das gehört wieder so ein bisschen auch in die Spiritual Care und vielleicht, dass ich was bewege, was ein schöner Gedanke ist. Also ganz einfach gesagt, das Wort Licht und dann probieren wir das miteinander. Und so diese Suche nach einem schönen Wort, nach einem guten Bild gemeinsam zu bewegen. Das geht in Richtung, in meiner Begrifflichkeit, Richtung Kunsttherapie. Aber wenn es das braucht, dann machen wir das. Ja? So, das ist so ein bisschen meine Haltung. Und da gibt es also Situationen, wo das Menschen einfach ganz, ganz viel gibt. Aber das hat eigentlich sehr viel weniger mit mir zu tun, weil die haben einfach, die kamen mit der Frage und wir suchen, machen uns dann gemeinsam auf die Socken. Was es halt braucht vom Therapeut, ist die Offenheit dafür, ne? Dass ich meine Vorstellung loslassen muss, wie das zu funktionieren hat und wie Heilorhythmie eigentlich geht und solche Sachen. Das muss ich dann einfach loslassen, in dem Moment. Ja. Ja. Genau.
Zum Abschluss möchte ich dich noch fragen, hast du vielleicht irgendwelche Hinweise oder Tipps für junge Menschen, die Heilorhythmisten werden möchten?
Das mögen hoffentlich ganz viele sein, weil also tatsächlich meine Begeisterung dafür, die wächst nämlich immer noch ununterbrochen. Und jetzt fange ich nochmal kurz noch mit der Schwierigkeit an, was ich schon verstehen kann und auch als Schwierigkeit erlebe, ist dieser lange Weg hin zur Heilorhythmie tatsächlich. Ne? Das sind 4 Jahre Grundausbildung und dann kommt obendrauf nochmal, sagen wir mal locker, 1,5 bis 2 Jahre Zusatzausbildung mit inklusive Praktikum. Und das ist schwierig und das wird ja auch immer wieder hinterfragt. Mir persönlich ist total wichtig, diese Basis, also für mich selber, aber auch ich sehe es bei anderen, weil ich glaube, auf unserem Weg später durch die Welt als Unterrichtende, als Therapierende und Dozierende, weiß ich nicht, ist es so wichtig, einen vollen Rucksack zu haben und auch eigentlich diese Grundlage von dem, was Kunst ist, aber auch von dem, was Selbsterziehung ist. Ich weiß von vielen Studierenden, die sagen, ich bin eigentlich nicht so interessiert an diesem Eurythmiestudium, weil man da immer jedes Trimester aufführt, die sogenannten Abschlüsse, dann muss man aufführen und diese Bühnentätigkeit, das interessiert mich nicht so. Und ich versuche die immer zu ermutigen, zu sagen, weißt du, Es geht gar nicht darum, dass du dich jetzt schminkst und so weiter. Es geht eigentlich darum, dass man sich packen lernt. Ne? Dass in dem Moment, wo du auftrittst, musst du die richtigen Schuhe anhaben, du musst die richtigen Klamotten anhaben, du musst ordentlich gekämmt sein und du musst dich gepackt haben. Du musst wissen, was jetzt kommt. Das ist eigentlich so eine Ich-Stärkung. Und dass man das übt am Leib, im Körper, im Raum, mit den anderen. Du musst einfach deine 7 Sachen beieinander haben. Als Arzt kennt man das auch, weil wenn du in einem Notfall tätig bist, dann kannst du nicht lange überlegen, wie es dir jetzt heute Morgen geht. Du musst einfach alles beieinander haben. Du musst deine Sachkenntnis haben. Du musst, ja. Und in der Eurythmie, glaube ich, ist das ein toller Weg, durch dieses Studium zu gehen. Und das wäre so eine Ermutigung, die ich gerne geben würde. Mach doch das. Und so viel Kunst und Musik und Dichtung kennenzulernen, dass du davon innerlich ernährt und reich bist für die folgenden Jahrzehnte. Also da würde ich einfach doch sehr ermutigen, diesen Weg zu gehen und vielleicht keine Abkürzung. Und damit meine ich nicht, dass man die Ausbildung nicht reformieren könnte. Das kann man, soll man auch. Es geht immer weiter im Leben und das ist ganz, ganz wichtig. Aber diese Fülle, die ist total wichtig, glaube ich. Und nachher braucht es die komplette Metamorphose, dass man irgendwie plötzlich anders denken lernt, wissenschaftlich denken lernt, physiologisch, prozessual, reduziert. So wichtig und tut aber auch wieder gut. Und dann kann man irgendwann so ein richtig gutes Bindeglied sein auch. Ja, zwischen Arzt und Patient. Und dann gibt es eigentlich so die richtig gute Kombination. Wenn ich genauso bin wie ein Arzt, dann ist das langweilig. Und wenn ich völlig anders nur Kunst bin, dann bringt das auch niemandem was. Ja.
Vielen Dank für das Gespräch, Norman.
Ja, vielen Dank, Cosmo. Danke für die Frage. Und ja.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint übernächsten Dienstag. Bis dahin würden wir uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und Spotify freuen. Auf unserer Homepage medizinderwärme.de finden Sie alle Informationen zu dieser Folge und zu weiteren Projekten der GAED. Bitte tragen Sie sich für unseren Newsletter ein, damit Sie keine neue Folge verpassen. Auf Wiederhören, Ihr Cosmo Boulasikis.